Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute geht es um ein Corporate Design Thema im weitesten Sinne. Ich erkläre es gleich nochmal. Und dazu bin ich mit Rüdiger Götz verabredet. Der ist Geschäftsführer der Peter Schmidt Group. Hallo Rüdiger.
Hallo Heiko.
Die Peter Schmidt Group schreibt auf ihrer Homepage, dass sie auch kritischen Diskussionen nicht aus dem Weg gehen und das in Workshops und eigenen Podcasts aufarbeiten. Nun ist es nicht der Podcast der Peter Schmidt Group, aber ein Thema, was ein bisschen kritisch ist, haben wir trotzdem. Wie ihr alle sicherlich schon gelesen habt, gibt es, wenn ein Logo, vielleicht auch mal eine Verpackung oder sowas von einem Kunden geändert wurde, dann werden entsprechende Fachleute, wie Rüdiger, angeschrieben oder wird mit denen Kontakt aufgenommen und die sollen sich doch mal zu diesem Rebranding zum Beispiel von einem Logo äußern. Und das tun sie dann auch. Rüdiger, habe ich das erstmal so halbwegs richtig dargestellt?
Absolut richtig.
So, und die äußern sich dann und das wird dann abgedruckt und dann findet man entweder Meinungen, die relativ eng beieinander liegen oder Meinungen, die relativ weit voneinander entfernt sind. Und ich frage mich dann immer, wenn ich das lese, in Horizont oder auch Werben und Verkaufen normalerweise, warum, obwohl man Fachmann ist und zwar ausgewiesener Fachmann oder Fachfrau, warum kann man sich dazu äußern, weil man hat doch gar kein Briefing und man hat auch gar keine Insights und man hat doch überhaupt keine Grundlage, um das überhaupt beurteilen zu können. Und Herr Rüdiger macht es aber trotzdem. Und ich würde gerne mal wissen, warum, lieber Rüdiger?
Ja, also ich bin ganz dankbar für die Frage, vielleicht auch deswegen, weil sie tatsächlich eine unbequeme ist. Und sie mich auch dahingehend trifft, weil ich eigentlich jemand bin, der, ich würde mal sagen, den Common in meiner Branche nicht mag, nämlich dass auch mit dem, was du gerade gesagt hast, in der Regel eher kritisiert oder vielleicht sogar noch treffender ausgedrückt polemisiert wird, als sachlich analysiert. Der Grund dafür, glaube ich, ist relativ klar erkennbar. Zum einen ist es tatsächlich so, und auch das können wir feststellen, dass negative Kommentare, der Hohn, die Häme, einfach höhere Aufmerksamkeitswert hat. Also das leider das bessere mediale Produkt ist. Vielleicht kannst du das als Journalist auch bestätigen. Zum anderen sicherlich auch, weil, und das ist vielleicht so ein bisschen auch die Tragik unserer Branche, du immer eine Rhetorik findest, die etwas Bestehendes kritisiert und dann auch vielleicht noch einen Schuss Eitelkeit dazukommt, dass man natürlich als Gestalter immer glaubt, man hätte es besser gemacht und deswegen auch eine gewisse Form
das, von... Das gilt ja jetzt nicht nur für die Gestalter, aber... Wenn du vielleicht nochmal kurz auf meine Frage zurückkommst, also ich gebe dir erstmal recht, dass negative Kommentare, glaube ich, erstmal für mehr Kontaktpunkte sorgen. Aber wenn du nochmal auf meine Frage zurückkommst, wir wissen ja alle, wie solche Dinge, Logos oder auch andere Werbemittel, auch wenn ich die verändere, wie die entstehen. Und dann gibt's eben auch Uneinigkeiten, nenne ich es mal so, oder Prozessstrecken, die nicht so ganz einfach sind zwischen Kunden und Agentur. Und von all dem weißt du ja nichts, aber trotzdem bildest du dir dazu eine Meinung und schreibst sie auf, unabhängig davon, ob sie gut oder schlecht ist.
Ja, ich denke auch, dass es durchaus okay ist, wenn man jetzt nicht mit böser Absicht und nicht aus eigener Profilierung den Diskurs über ein ja öffentliches Kulturgut anstrengt. Da wird ja was gestaltet und ja klar, da gibt es eine Geschichte, eine Story, die weiß ich nicht und vielleicht ist das, was da geschaffen worden ist, gemessen an den Schwierigkeiten im internen Prozess großartig. Und man müsste hier, keine Ahnung, den Zweifel und das Nichtwissen vor der Kritik stellen. Aber am Ende ist es trotzdem im öffentlichen Raum ein Stück Design, ein Stück Ästhetik. Und ich finde auch, dass trotzdem eine angenommene, durchschnittliche Form des Verkaufens und des Entwickelns zu einer ja durchaus berechtigten Analyse führen kann, in der man auch kritische Dinge äußert. Immer natürlich mit dem, würde ich sagen, mit der Klammer oder dem Hinweis, dass es eine Annahme ist. Da ist natürlich kein Anspruch auf Absolutität drin, aber ich denke, alles das, was man da draußen sieht, kann auch sportlich diskutiert werden. Solange es nicht polemisch ist und solange es nicht eine reine Selbstprofilierung ist, finde ich das sogar ganz wichtig. Weil auch der kreative Prozess, bevor er dann irgendwann zu einem fertigen Logo wird, nur dann wirklich ein guter ist, wenn er eine gewisse Form von gegenseitigem Austausch, kraftvollem gegenseitigen Austausch, aber auch konflikthaften Austausch geführt wird. Insofern sehe ich das auch so ein bisschen als eine kollegiale Bewusstseinsschaffung und würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich versuche, auch die guten Seiten zu erkennen und natürlich auch gewisse Erfahrungswerte aus meiner Entwicklungserfahrung mit Kunden damit einbringe.
Aber wie ist das denn dann zum Beispiel, wenn Dinge, die du zu verantworten hast, dort dann diskutiert werden? Gehst du dann damit um und sagst, die haben doch gar nicht wissen können und auch gar nicht gewusst, dass dort die Farbe XY dem Geschäftsführer nicht gefällt, obwohl sie die beste Wahl gewesen wäre, aber der wollte es nicht, also konnten wir es nicht nehmen. Also um mal ein sehr vereinfachtes Beispiel zu nehmen. Und trotzdem schlagen die Kollegen das jetzt vor. Das ist jetzt mal sehr simpel argumentiert, aber dann wird es, glaube ich, auch nochmal deutlicher.
Na, ich finde es natürlich total bescheuert. Und die haben keine Ahnung. Und die hätten mal lieber nachfragen sollen. Ne, also ernsthaft, mir passiert das natürlich, oder uns passiert das. Und es gibt auch Arbeiten, wo ich die Kritik durchaus berechtigt finde. Und der Auslöser für das Gespräch jetzt war ja ein Artikel, den ich über, ich glaube, das Johnson & Johnson Redesign geschrieben habe, richtig?
Mhm, genau.
Und soweit ich mich erinnere an meine eigene Polemik, hatte ich sich nicht an der Agentur abgearbeitet, sondern tatsächlich an der Kundenentscheidung und mal angenommen, aber auch natürlich ohne Wissen, dass tatsächlich die Kundenentscheidung, der Kundenwille hier auch letztendlich die Größe war, die dazu geführt hat, dass es so aussieht, wie es aussieht. Und ich finde, das muss sich ein Unternehmen schon gefallen lassen, wenn ein großer Konzern so einen großen Schritt macht nach 100 Jahren und dann eben zu so einem Ergebnis kommt, dann finde ich es durchaus berechtigt, die Entscheidung aus kommunikativer Sicht, selbst mit dem, würde ich sagen, oberflächlichen Wissen, mal etwas besser auseinanderzulegen und durchaus auch die Schwachpunkte zu finden. Ich habe natürlich in dem Artikel auch bedauert, dass die Agentur, die ich übrigens sehr, sehr schätze und die für mich sogar tatsächlich ein Vorbild war über meine ganze Karriere hinweg, offensichtlich die Kraft gehabt hat, den Kunden davon zu überzeugen, dass dieser Schritt kein guter ist. Aber würde mich der Kunde jetzt dazu fragen, würde ich dem Kunden das Gleiche sagen und wohl wissen, dass es sicherlich aus Kundensicht gute Gründe gibt. Es gibt immer gute Gründe, aber trotzdem sind die Gründe scheinbar nicht gut genug, um ein gutes Redesign zu erzeugen. Und das war, glaube ich, auch mein Standpunkt. Aber, na klar, es ist unangenehm, wenn du kritisiert wirst. Auf der anderen Seite, wenn die Kritik ins Schwarze trifft, ist sie genau deswegen wahrscheinlich unangenehm, weil du weißt, dass deine Kollegen eigentlich recht haben. Und vielleicht auch eine gewisse Form von Bescheidenheit und von Demut bei deiner nächsten Kommentierung eines anderen Designs zur Folge hat. Oder vielleicht das Gegenteil.
Ich wollte nochmal, du hast eben den Kunden angesprochen, ich wollte jetzt nochmal einen Schritt weitergehen und den Endkunden, wo er auch immer sein mag, im B2C oder im B2B-Bereich ansprechen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum denn und was denn überhaupt das Interesse daran ist, dass Fachmenschen wie du ihre Meinung dazu abgeben, weil eigentlich ist doch das, was ihr sozusagen darüber denkt, gar nicht das Entscheidende, gar nicht das Wesentliche, sondern das Wesentliche ist, was der Endkunde darüber denkt. Mhm. Und da kann man sicher so zwei Gruppen überlegen. Einmal die Leute, die das, die Heavy-User, denen auch ein solches Rebranding auffällt, und alle anderen, die weniger emotional an eine Marke gebunden sind und die davon vielleicht überhaupt nichts mitbekommen. Und das ist für mich immer noch der größte Teil der Gruppe. Aber es muss doch dem Endkunden schmecken. Und wenn der sagt, das finde ich aber toll, oder wenn der sagt, da gucke ich jetzt nochmal genauer hin und kaufe das Produkt auch, dann ist doch das Ganze sozusagen eingetütet. Und dann ist doch das, was Fachleute wie ihr dazu sagt und denkt, eigentlich gar nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium, oder?
Erstmal ist es so, dass natürlich ich nicht in meiner Meinung, in meiner Wahrnehmung eine quantitative Marktforschung bin. Das, ohne Zweifel verlasse ich mich auf meine Intuition und meine Erfahrung. Und die ist nun jetzt in meinem Fall ja relativ beachtlich. Ich mache das schon seit über 30 Jahren. Aber auch nicht unfehlbar. Und natürlich bin ich auch in meiner mit meinem eigenen Bias-Struktur meiner Branche ausgestattet.
Also, dass wir uns nicht über deine Qualifikation und dergleichen Erfahrungen und so weiter unterhalten müssen, das versteht sich von selbst. Das habe ich auch das habe ich auch nie abstreiten wollen oder gar diskutieren wollen oder was auch immer. Also das ist vollkommen klar.
Wobei das ja auch besteht, ne? Also das räume ich auch ein, dass wir als Branche uns auch in der Blase befinden und auch durchaus vielleicht manchmal das Gras wachsen hören oder das die einzelnen Halme sehen, den kein anderer wahrnimmt. Das war so ein bisschen, glaube ich, das, worauf du hinaus wolltest. Das war für mich auch eigentlich nur wirklich nochmal die Prämisse vorneweg. Ich denke, was du auch dann noch angesprochen hast, so habe ich dich zumindest verstanden, ist, wie relevant ist das denn überhaupt? Mhm. Das ist natürlich das Problem von Branding. Branding lässt sich, oder gutes Branding lässt sich, also, oder nochmal vielleicht eine Stufe davor. Der Erfolg eines Unternehmens, der Erfolg eines Produktes ist nicht der Erfolg des Brandings. Und da sind wir uns einig. Das Branding ist ein Stein, ein Element, was einen Erfolg begünstigen kann oder einen Erfolg abbremst.
Naja, würde ich dir jetzt durchaus, obwohl ich natürlich nicht die massive Branding-Erfahrung habe, wie du das hast, durchaus widersprechen wollen. Weil wenn ich mir gerade jetzt mal anschaue, ohne auf diesen Case im Detail eingehen zu wollen, was mit Balsen passiert ist, da hat ja, glaube ich, auch der neue CEO gesagt, da müssen wir nochmal drüber nachdenken, da müssen wir nochmal ran. Und er hat dies, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also dieses Rebranding des Packagings wohlgemerkt, auch als Ursache gesehen, dass die Verkäufe ein bisschen nach unten gegangen sind.
Ich habe jetzt die Marke nicht verstanden, auf die du dich beziehst.
Balsen, Entschuldigung, habe ich sie gesagt? Balsen. Also dann Balsen.
Ja, okay, Balsen. Jetzt haben wir noch mal eine ganz andere. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz bei Johnson & Johnson bleiben, dann gehen wir gerne auch auf Balsen ein, auch ein schöner, ein interessanter Case. Also bei Johnson & Johnson war meine Kritik ja weitgehend auf die Wirkung nach innen gerichtet. Das heißt, meine Kritik hat sich nur peripher an der Zielgruppe orientiert, die übrigens auch sehr divers ist. Da habe ich ja auch beides, B2B und B2C, sondern für mich war das eher ein Problem für die Kommunikation zu Mitarbeitern und auch zu zukünftigen Mitarbeitern. Also das mal vorneweg. Im Falle von Balsen haben wir ein klassisches B2C-Brand, also Fast Moving Consumer Goods. Und das hätte ich zum Beispiel wahrscheinlich auch kritisiert. Wobei man muss natürlich bei Produkten auf dem Regal bedenken, Wenn du stark veränderst, hast du immer erstmal einen Drop, weil die Mechaniken, auf die diese Verpackungssysteme aufgebaut sind, über Jahrzehnte hinweg sich in kleinen Schritten perfektioniert haben, die laufen alle sehr unterschwellig wahr. Wenn ich da eine größere Veränderung vornehme, vielleicht auch vornehmen muss, weil ich auf einmal ein anderes Ziel habe, vielleicht auch, weil auf einmal nicht mehr mein der Verkauf des einzelnen der einzelnen Einheit entscheidend ist, sondern die Markenpräsenz im Regal. Das heißt, bin ich sichtbar als Block, sich auf einmal natürlich auch die Aufgabe ändert und dann auch der Abverkauf des einzelnen Produktes, der Sorte, die vergleichbarer wird, natürlich erstmal fallen kann. Das heißt aber nicht, dass es falsch war. Das heißt einfach, dass das eine Investition ist und wahrnehmungspsychologischer Effekt, die ein Teil der Anlaufskosten sind. Und das haben viele Marken schon durchgemacht und haben danach durchgestartet und waren erfolgreicher und stärker als vorher. Im Falle von Balzen, ich kenne die Strategie von Balzen nicht. Ich weiß nicht, was da die Kollegen aus Italien als Aufgabe hatten. Was Balzen aber auf jeden Fall geschafft hat, ist, dass die Marke Balzen wieder viel, viel plakativer im Regal gewesen ist und damit natürlich auch den das Preispremium als auch im Dialog mit dem Handel verstärkt. Also da gibt es sicherlich strategische Ziele, die jetzt über den reinen Abverkauf des der einzelnen Verpackung, des einzelnen Kekses weit hinausgehen. Und ich finde auch, sie sehr unterschiedlich gearbeitet haben. Also manche der Produkte haben gewonnen, sind plakativer geworden. Manche, finde ich, sehen einfach nur älter aus, aber das ist jetzt auch sehr subjektiv. Aber ich denke, dass hier die Aufgabe eine andere war. Insofern glaube ich, hat das, wenn man es fair und objektiv beurteilt, ohne jetzt, wie du ja am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt hast, ich die Details nicht kenne, sondern annehme, was da das Problem gewesen ist und demnach auch das Briefing, durchaus eine gewisse Konsequenz und auch ein gewisser Mut in dieser sehr, sehr stark auf die Gesamtmarke ausgerichtetes Verpackungskonzeptes gelegen hat.
Was ist denn jetzt die Conclusio unseres Gesprächs? Wirst du das nächste Mal vorher mit Konsumenten sprechen oder mit Endkunden sprechen, wie sie ein Produkt, wie sie ein Logo oder eine Verpackung sehen? Oder wirst du wohlwollender sein oder wird sich gar nichts ändern, was auch okay wäre?
Ich wünschte, du würdest die Frage anders stellen, weil tatsächlich wir die Erfahrung machen, dass gerade dann, wenn in Projekten, in Verpackungsdesign ist es ja auch eher Usus, im Branding eher weniger, aber auch selbst da wird es gemacht. Wenn du testest, testest du nicht die wirklich guten, mutigen Konzepte. Und es war ganz plakativ zu machen, weder die Marke Apple noch ein Apple Design noch ein Apple Produkt hätte wahrscheinlich gut getestet. Weil es derart
ist. Also sagen wir es mal so, da gibt es unterschiedliche Meinungen und ich habe mich auch darüber im Podcast mit Marktforschern unterhalten und da gab es immer die Vorstellung, dass man gesagt hat, wir finden die Kreativen, die mutigen Dinge gut. Aber lass uns jetzt die Diskussion nicht wieder beginnen.
Ja, aber ich glaube, die Diskussion ist tatsächlich ein guter Bogen, weil es ist sehr leicht, den Mut, den anderen gehabt haben und damit auch das Risiko eingegangen sind. Den Mut, den kann man beklatschen. Wir den haben ohne den Mut. Ja, also wenn es Apple nicht gäbe und ich würde heute das Brand einem großen CEO eines Unterhaltungselektronikgigantens zeigen, der würde mich rausjagen. Ein angebissener Apfel, keine Chance. Auch viele der Produkte übrigens, die vielleicht aus damaliger Sicht einfach nur naiv einfach waren. Und wahrscheinlich auch Designs, die sehr plakativ gewesen sind für die Branche. Jetzt, wo es existiert und erfolgreich ist, die reichste Marke der Welt, finden sie alles super. Aber das ist halt einfach. Ich denke, die ungewöhnlichen Sachen brauchen viel Mut. Und ich glaube, dieser Mut wird zum Teil auch in den Kommentaren wirklich verstärkt. Testen ist einfach auch nur die Vergangenheit abtesten. Und wenn du Marke machst, machst du etwas Neues und du machst etwas Eigenständiges und Eigenständigkeiten werden erstmal nicht in der Form positiv quittiert von der breiten Masse, weil sie auch nicht kompetent ist, diese kognitive Leistung zu bringen, einer nicht kognitiven, würde ich sagen, Beeinflussung ihres Kaufverhaltens, dass das nach meinem Gefühl eine sehr schlechte Maßgabe ist und meistens auch nicht zu guten Ergebnissen führt.
Lieber Rüdiger, dann würde ich vorschlagen, bevor wir jetzt ein komplett neues Thema aufmachen, bedanke ich mich an der Stelle einfach. Und wir können ja in der Tat nochmal überlegen, das ist komplett neue Thema, die Rolle von Marktforschung und wie gut und wie schlecht ist sie und wer kann was überhaupt beurteilen. Vielleicht können wir das ja nochmal in einem der nächsten Folgen einfach aufgreifen und ich vielleicht auch mit einem Marktforscher. Und ich bedanke mich für deine Zeit und deine Insights.
Gerne, Heiko, ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.